Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Banner Mikrofon herzlich willkommen. Bahnfahren könnte bald deutlich teurer werden. Wir haben es in den Nachrichten gehört, denn die Bahn will oder besser gesagt muss die Trassenpreise, eine Art Schienenmaut, anheben. Grund dafür ist die trickreiche Haushaltsplanung. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir aber zunächst nach Sachsen schauen. Wenige Tage vor der Landtagswahl, wo heute viel Politikprominenz anzutreffen war beim Spatenstich für die erste Chipfabrik in Europa von TSMC, dem weltweit größten Halbleiterkonzern aus Taiwan. Eine 10 Milliarden Investition, die zur Hälfte mit deutschem Steuergeld gestemmt wird. Dafür hat die EU heute auch zeitgleich grünes Licht gegeben. Denn es gilt ja, unabhängiger zu werden von China, und gleichzeitig sollen in der Region in Sachsen tausende Arbeitsplätze entstehen. Aber es gibt auch kritische Stimmen, auch wenn die Begeisterung heute vor Ort nicht zu überhören war. André Zanto.
Herzlich willkommen, TSMC.
Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich nicht nehmen, den taiwanischen Konzern persönlich in Deutschland zu begrüßen, bei der Grundsteinlegung für das neue Halbleiterwerk im Dresdner Norden. Scholz habe sich sehr dafür eingesetzt, betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es ist Ihre persönliche Entscheidung gewesen, die Sie über die vergangenen Jahre auch durchgetragen haben, dass Sie so sehr auf das Thema Mikroelektronik gesetzt haben. Ohne Sie würden wir heute hier nicht sitzen. Herzlichen Dank.
Auch der TSMC-Chef C.C. Wei erzählte, dass ihn Scholz überzeugt habe, hier das erste Werk in Europa zu eröffnen, weil er wettbewerbsfähige Bedingungen geschaffen habe. Damit spricht er wohl die Subventionen von 5 Milliarden Euro an, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute stolz bewilligte. Sonst hätte sich die Investition laut dem TSMC-Chef offenbar kaum gerechnet, weil in Deutschland Energie und Arbeitskraft weitaus teurer sind als in Taiwan. Trotzdem hat der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden Zweifel, ob die 5 Milliarden an Subventionen überhaupt nötig sind.
Ehrlich gesagt empfinde ich das auch ein bisschen als ärgerlich, weil der Markt boomt, die Nachfrage ist da. Also die werden also so oder so, hätten sie irgendwo ihre Produktionskapazitäten aufgebaut. Und jetzt soll es halt in Europa passieren. Aber die Strategie der EU ist ja, damit will man die Versorgung der Kunden quasi mit Halbleitern sicherstellen, aber da gibt's ja eigentlich wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Die Halbleiterhersteller werden ihre Produkte dann da verkaufen, im Zweifel, wo sie die besten Preise bekommen. Das muss nicht unbedingt in Europa sein.
Auch in den USA erhält TSMC viele Milliarden an Subventionen für die Werke in Arizona. Dort sitzen die Hauptkunden der Taiwaner. In Europa geht es vor allem um die Nähe zur Autoindustrie und die Rekrutierung von neuen Fachkräften, so TSMC-Chef Wei. Die Kritik an den Subventionen kontert Bundeskanzler Scholz.
Heute und mehr noch in der Zukunft gilt: Ohne Halbleiter keine Industrie, ohne Halbleiter keine Dienstleistung. Und deshalb unterstützen wir die Halbleiterherstellung.
Außerdem sei die Halbleiterherstellung sehr kapitalintensiv. Eine einzige Maschine könne mehrere hundert Millionen Euro kosten. Und wenn man diese Industrie haben will in Europa, müsse man es finanziell ermöglichen. Sonst tun es andere und Deutschlands Abhängigkeit wachse, so Scholz. Dabei hat sich die EU doch das Ziel gesteckt, ihren Anteil an der Chipproduktion weltweit auf 20% zu verdoppeln.
Mit der Förderung der Halbleiterindustrie unterstützen wir nicht nur die Halbleiterindustrie selbst. Rund um die neu entstehenden Fabriken entstehen ganze Netzwerke aus Forschung und Entwicklung, aus Start-ups und Zuliefererbetrieben. Hier bei Ihnen in Sachsen ist das doch besonders offensichtlich. Silicon Saxony ist ja mittlerweile weltweit ein Begriff.
Der gleichnamige Branchenverband schätzt, dass die Zahl der Fachkräfte in diesem Bereich bis 2030 auf 100.000 steigen wird. Allein für das TSMC-Werk werden 2.000 Fachkräfte gebraucht. Schon jetzt hat deshalb die Rekrutierung an den Dresdner Hochschulen begonnen. Die ersten Studierenden waren auch schon zum Auslandsaufenthalt in Taiwan. Aber die Fachkräftesuche dürfte sich trotzdem in der Region verschärfen, meint Wirtschaftswissenschaftler Ragnitz.
Selbst bei diesen 2.000, die da geplant sind, muss man eben sagen, die werden sie teilweise abwerben von anderen Halbleiterherstellern, die da schon sind, oder auch sonstigen Firmen aus der Region, sodass der Nettoeffekt sicherlich kleiner ausfallen wird.
CDU-Ministerpräsident Kretschmer sieht das anders und rechnet mit einem größeren Zuzug für die Halbleiterindustrie nach Sachsen.
Es ist vollkommen klar, es wird Zuwanderung geben. Und meine Damen und Herren, das ist eigentlich die größte Freude, dass wir aus der Zeit der Schrumpfung herauskommen in die Zeit des Wachstums, dass diese Region zu denen in Europa gehören wird, die wachsen, die stark sind.
Das sagt der sächsische Ministerpräsident im Beitrag von André Zanto mitten in der heißen Wahlkampfphase, in der heute der Grundstein gelegt wurde für die erste TSMC-Chipfabrik. Und in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, ist eine noch viel größere Ansiedlung des US-Konzerns Intel geplant, auf die auch viele kleinere Unternehmen rundherum hoffen.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Für unsere Sommerserie Baustelle Energiewende war Niklas Ottersbach bei einem Batterie-Großspeicherspezialisten in Lutherstadt-Wittenberg, der eben auch für große Halbleiterkonzerne interessant werden könnte. Denn die brauchen nicht nur viel Wasser, sondern auch Energie und das zunehmend auch aus erneuerbaren Quellen.
Die Firma Tesvolt in Wittenberg ist eine Baustelle. Große Betonstelen ragen in den Himmel, Bagger und Planierraupen bearbeiten das Fundament. Hier baut Tesvolt eine neue Werkshalle. Ab nächstem Herbst soll dort auf 2 Etagen das 10-fache der bisherigen Stromspeicherkapazität hergestellt werden.
Wir müssen genügend Batteriespeicher liefern, um letztendlich eine Energiewende weltweit ermöglichen zu können.
Das sagt Simon Schandert, einer der beiden Gründer von Tesvolt. Der 35-Jährige steht noch in der alten Werkshalle und schaut auf einen kühlschrankgroßen Batteriespeicher. Eingesetzt werden solche Speicher etwa in Bäckereien, Agrarbetrieben oder auch Parkhäusern. Und dann gibt es noch die Großkunden, die Batteriespeicher in Containergröße bekommen. Zum Beispiel die Stadtwerke Worms, die Tesvolt den größten Auftrag der Firmengeschichte beschert haben. 30 Millionen Euro für einen 65 Megawattstunden Speicher, um das dortige Stromnetz zu stabilisieren.
Ganz genau wird dort ein Energiehandel gemacht mit dem Speicher. Das bedeutet, wenn der Strompreis günstig ist, das heißt also viel Energie im Netz ist, wenig Abnahme, dann ist der Strompreis günstig, wird die Energie eingespeichert in die Batteriespeicher. Und wenn wenig Energie zur Verfügung steht, weil vielleicht eine Sonnenflaute, es ist nachts oder Windflaute, wenig Energie im Netz ist, dann ist der Strompreis am Handel an der Börse hoch. Und dann kann ich die Batterie wieder ausspeichern und so unterstütze ich quasi das Netz, um auch die Integration erneuerbarer Energien zu gewährleisten.
Tesvolt produziert die Batteriezellen nicht selbst, sondern bestellt sie aus Südkorea. Die sogenannten Batteriepacks werden dann in Wittenberg veredelt, sprich so intelligent verschaltet, dass jede Batteriezelle möglichst effizient angesteuert wird. Ein Vorteil für eine deutsche Batteriespeicherfirma, der Fokus auf Datensicherheit. Denn die Batteriespeicher sind ans Stromnetz angeschlossen und damit an einen Teil der kritischen Infrastruktur.
Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Hoheit haben, dass das ganze Thema Cyber Security, Data Security von hier aus gesteuert wird, dass wir all diese Anforderungen erfüllen und nicht die ganzen Daten, die wir hier generieren, die unsere Unternehmen sozusagen generieren, wo unsere Speicher angeschlossen sind, dann nach Asien.
Am anderen Ende der Werkshalle lagern die Kartons mit den Batteriezellen des südkoreanischen Herstellers Samsung. Es sind Lithiumbatterien, ein Rohstoff, der bei der Förderung das Grundwasser mit Chemikalien belastet. Andererseits ist Lithium wichtig für die Energiewende. Bislang fahren die meisten Elektroautos mit Lithiumbatterien. Auch Tesvolt-Gründer Simon Schandert macht sich über die Rohstofffrage Gedanken. Allerdings seien Lithium-Alternativen wie die Natrium-Ionen-Batterie noch nicht marktreif.
Also die Technologie kommt im Bereich an Lebensdauer, Haltbarkeit, aber auch Kosten noch nicht an der Lithium-Ionen-Batterie ran. Und solange die Rohstoffe auch von der Lithium-Ionen-Batterie so günstig sind nach wie vor und die Rohstoffpreise sind ja immer ein Verhältnis aus Angebot und Nachfrage, hat einfach die Natrium-Ionen-Batterie noch viele Nachteile gegenüber die Lithium-Ionen-Batterie.
Immerhin, beim südkoreanischen Hersteller könne der Tesvolt-Chef die Rohstofflieferketten nachprüfen. Und noch ein Argument nennt Simon Schandert für den Rohstoff Lithium. Die Recyclingquoten hätten sich deutlich verbessert. Bei modernen Verfahren wird bis zu 90% einer Lithium-Ionen-Batterie recycelt. Dennoch ist das Rennen um neue Rohstoffquellen groß. Die EU hat vor kurzem ein Abkommen mit Serbien geschlossen, um dort das größte Lithiumvorkommen Europas abzubauen. Auch in Deutschland sind Lithium-Fördergebiete in Planung, etwa in der dünn besiedelten Altmark in Sachsen-Anhalt. Für die ostdeutsche Mikrochip-Industrie ist Lithium ebenfalls ein Faktor. Die geplante Ansiedlung der Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg wird daher auch für Tesvolt wichtig. Schließlich braucht der US-Halbleiterhersteller nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Strom und damit auch den Stromspeicherbedarf. Erste Gespräche mit Intel habe er schon geführt, sagt Tesvolt-Gründer Simon Schandert. der mit seinem Co-Gründer Daniel Hannemann aus einem Garagen-Startup ein erfolgreiches, weltweit agierendes Unternehmen geformt hat. Und jetzt, so sieht es Simon Schandert, Teil der ostdeutschen Industrieavantgarde ist.
Wir als Tesvolt sind auch einer der ersten, die quasi sich auch in den neuen Bundesländern entsprechend niedergesetzt haben. Übrigens Daniel und ich, wir sind Wittenberger, deswegen sind wir auch hier in Wittenberg am Standort und wollen den natürlich auch entsprechend entwickeln und weiter ausbauen. Und neben Intel und Tesla kommen aber auch die Chip-Produzenten wie Infineon oder TSMC auch in den Osten. Und von daher freuen wir uns mit den großen Unternehmen zusammen auch die neue Industrietechnologie in Europa und in Deutschland mitzubringen.
Und Tesvolt will vor allem auch aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit lernen, als Ostdeutschland schon mal die Avantgarde einer neuen Industrie war. Das Solar Valley in Bitterfeld-Wolfen, einst Heimat des größten Solarzellenherstellers der Welt, ging vor 12 Jahren insolvent. Auch weil die Produktionskosten mit der asiatischen Konkurrenz nicht mithalten konnten. Deshalb setzt das Batteriespeicherunternehmen Tesvolt auf Forschung und Entwicklung in Wittenberg und auf günstige Batteriezellen aus Asien.
Soweit Niklas Ottersbach. Günstig sind nicht nur Batteriezellen, sondern vor allem auch komplette Elektroautos aus China. Und zwar nur, so hat das eine Untersuchung der EU-Kommission ergeben, weil Autokonzerne mit Milliardenhilfe aus Peking unterstützt werden. Aus diesem Grund hat die EU Anfang Juli bereits angekündigt, aus China importierte E-Autos mit zusätzlichen Zöllen belegen zu wollen. Eine provisorische Maßnahme, die gleichzeitig aber auch noch Raum für weitere Verhandlungen mit Peking ließ. Heute gab es in Brüssel dazu einen Zwischenstand. Frage an Peter Kapern: Hält die EU-Kommission denn jetzt weiterhin an Autozöllen fest?
Ja, das tut sie. Wir erinnern uns, die EU hatte vor einigen Wochen diese provisorischen Zölle bekannt gemacht und gleichzeitig gesagt, dass mit der chinesischen Regierung weiter verhandelt und gesprochen werden soll. Die EU-Kommission setzt darauf, dass China selbst Maßnahmen ergreift, die die subventionierten Autos, Elektroautos nicht mehr zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt kommen lassen. Beispielsweise durch die Erhebung eigener Ausfuhrzölle. Da wären Maßnahmen denkbar, die zwischen Brüssel und Peking vereinbart werden könnte. Aber noch gibt es da kein Agreement und deswegen hat die EU heute festgehalten, jawohl, wir wollen diese Zölle weiterhin, hat weiter Verhandlungsbereitschaft signalisiert, hat aber auch ein anderes Signal noch ausgesendet, nämlich hat mir wissen lassen, dass die rückwirkende Zahlung von Strafzöllen nicht stattfinden soll, wie das vor einigen Wochen noch festgelegt worden war. Das heißt, chinesische Importeure, Exporteure müssen nicht rückwirkend Strafzölle zahlen. Und auch das könnte man an Signal an Peking lesen, dass da Verhandlungsinteresse besteht. Allerdings könnte man das auch so lesen, dass die EU einfach nicht nachweisen kann, dass die subventionierten E-Autos aus China bisher Schaden angerichtet haben in Europa.
Wie würden die Zölle, wenn sie denn endgültig kommen würden, also Stand jetzt, denn genau aussehen?
Ja, sie haben sich gegenüber den ursprünglichen Planungen von vor einigen Wochen leicht verändert. Im Nachkommabereich liegen diese Zölle jetzt. Beispielsweise würde BYD, einer der großen chinesischen Produzenten, jetzt 17% Strafzoll zahlen müssen, statt wie ursprünglich vorgesehen 17,4. Bei SAIC, das ist der große Hersteller, der bisher jegliche Zusammenarbeit mit der EU-Kommission verweigert, da würde der Strafzollsatz bei 36,3% liegen, statt wie ursprünglich geplant 37,6%. Das heißt, durch die Bank sind die vorgesehenen Strafzölle für die chinesischen Produzenten etwas abgesunken. Interessant für die deutschen Hersteller, die dort Kooperationspartner in China haben und dort Elektroautos bauen. Sie müssten Strafzölle von 21,3% zahlen, also eher im unteren Bereich. Noch darunter liegt Tesla, weil, so die Argumentation der Europäischen Union, Tesla von chinesischen Subventionen weit weniger profitiert als alle anderen Hersteller dort.
Kurz noch zum Schluss, sollten diese Zölle kommen, könnten die EU-Staaten, die auch Bedenken angemeldet hatten, diese überhaupt verhindern?
Das könnten sie, aber das fällt garantiert nicht leicht. Denn diese Entscheidung fällt im sogenannten Komitologieverfahren. Das heißt, wenn die EU-Kommission diese Zölle so, wie jetzt heute bekannt gegeben, tatsächlich zum Beschluss vorschlagen würde, dann könnten die Mitgliedstaaten dies nur mit einer qualifizierten Mehrheit aufhalten. Das heißt, es müssen 15 Mitgliedstaaten gegen den Kommissionsvorschlag stimmen, die gleichzeitig 65% der EU-Bevölkerung vertreten. Und es ist derzeit überhaupt nicht absehbar, dass diese hohe Mehrheitshürde tatsächlich genommen werden könnte.
Und Sie werden die Entwicklung bei den Autozöllen weiter für uns beobachten. Peter Kapern war das aus Brüssel. Vielen Dank. Die komplizierte Haushaltsplanung der Bundesregierung könnte, so stellt es sich nach und nach heraus, auch Folgen haben für Bahnkundinnen und Kunden. Das Geld für die Sanierung der maroden Infrastruktur steht zwar noch immer bereit, aber nicht in Form von direkten Zuschüssen, sondern in Form einer zusätzlichen Eigenkapitalerhöhung, die eben nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden muss. Das bedeutet aber, dass die Preise für die Schienennutzung steigen könnten und letztlich dann auch die für die Zugtickets. Dieter Nürnberger erklärt, um was es genau geht.
Die Trassenpreise, auch Schienenmaut genannt, müssen alle Verkehrsunternehmen zahlen, die die Schieneninfrastruktur nutzen, auch die Deutsche Bahn AG selbst. Dass nun eine weitere deutliche Erhöhung absehbar ist, hängt auch mit der gerade erfolgten Haushaltseinigung der Ampelkoalition zusammen. Denn vorgesehene Milliardenzuschüsse für die Bahn sollen künftig durch eine weitere Eigenkapitalerhöhung ersetzt werden. Für die allerdings, so ist es gesetzlich vorgeschrieben, müssen 5,9% Zinsen gezahlt werden. Finanziert aus den Einnahmen durch die Trassenpreise. Je höher also das Eigenkapital, desto höher die sogenannte Schienenmaut. Und so kommt es, dass die zuständige Netztochter der Bahn AG ab 2026 rund ein Fünftel mehr an Trassengebühren verlangen will. 19%, das entspräche rund 1,2 Milliarden Euro. So würde nach derzeitigen Berechnungen die Maut für den Nah- und Regionalverkehr um rund 23% teurer werden, für den Fernverkehr um 10% und für den Güterverkehr um rund 15%. Genehmigt werden muss dies allerdings noch von der Bundesnetzagentur. Eine Entscheidung wird ab Oktober erwartet. Die Trassenpreise fußen auf einem komplexen Berechnungssystem. So ist gesetzlich festgeschrieben, dass die Schienenmaut für den Regionalverkehr nicht stärker als 3% im Jahr steigen darf. Entsprechend höher fiele dann die Maut für Güterbahnen und den Fernverkehr aus. Bereits jetzt spricht beispielsweise der Verband der privaten Güterbahnen davon, dass bei der Schienenmaut so wörtlich ein Preisschock den nächsten jage. Eine Lösung könnte in einer verringerten Verzinsungsvorgabe beim Eigenkapital liegen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums stellte nun 2 statt der bisher üblichen 5,9% in Aussicht.
Aus Berlin, Dieter Nürnberger. Elon Musk, der Tech-Milliardär, ist schon immer aufgefallen mit skurrilen Aktionen, mit kruden Äußerungen, dann mit einer höchst chaotischen Übernahme von Twitter und jetzt durch die öffentlich zelebrierte Nähe zu Donald Trump auf X. Donald Trump, der in einem Interview nun auch laut darüber nachgedacht hat, im Falle seiner Wiederwahl Musk in sein Kabinett zu holen. Doch wie passt Musks Verhalten überhaupt zum Image seiner Marken und ist das langsam geschäftsschädigend und was verbindet die beiden eigentlich? Reinhard Spiegelhauer dazu.
Haben sich da zwei gefunden oder ging es den beiden nur um Werbung in eigener Sache? Vielleicht beides. Donald Trump hat nach dem gescheiterten Attentat erstmal vor allem kleinere Auftritte gehabt. Der Secret Service hat das so durchgesetzt. X versprach Reichweite. Umgekehrt natürlich genauso. Trump holt Leute auf die Plattform. Der Gedanke dürfte für Elon Musk auch eine Rolle gespielt haben. Denn mit dem ehemaligen Twitter läuft es nicht besonders gut. Hate Speech, willkürliche Sperrung von Journalisten-Accounts, eine radikalisierte Plattform, die Werbekunden verliert. Und Elon Musk, der das bei einer Veranstaltung der New York Times so kommentiert.
Don't advertise.
If somebody's gonna try to... Dann kauft eben keine Werbung. Ihr wollt mich erpressen? Fickt euch.
Go yourself. Is that clear?
Fakt ist, der Aktienkurs von Twitter war nach der Übernahme durch Elon Musk massiv gefallen. Er selbst und Investoren haben viel Geld verloren. Kann das Date mit Donald Trump zumindest der Plattform die Wende bringen? Nachdem Musk dabei die Gefahr durch Atomwaffen relativiert hat? Hiroshima und Nagasaki seien doch lebendige Städte.
You know, Hiroshima and Nagasaki were bombed, but now they're like full
That's
cities.
That's true. Again, so. Nicht so schlimm, wie man immer denkt. Genau, sagt Donald Trump.
It's not as scary as people think, basically.
Yeah. X bleibt ein spezielles Umfeld für Werbung. Und dann sagt ausgerechnet Tesla-Chef Musk auch noch, die Klimakrise sei nicht so dramatisch, es sei okay, weiter Benziner zu fahren. Dabei haben die kalifornischen E-Auto-Pioniere seit längerem Absatzprobleme, obwohl sie mit den Preisen runtergegangen sind. Die Entwicklung des Cybertruck hat Ressourcen verschlungen und das versprochene Preis mit dem Model 2 für rund $25.000 kommt erstmal nicht. Der Aktienkurs hat sich gegenüber dem Höchststand vor knapp 3 Jahren praktisch halbiert. Aktionäre und Analysten wie Ross Gerber treibt das auf die Palme. So was habe er noch nicht erlebt. Da zerstöre ein CEO mit irrsinnigen Handlungen eine ganze Marke. Im CNBC-Interview wirkt Ross geradezu fassungslos. Könnte das vielleicht die Strategie Musks sein? Konservative E-Auto-Hasser und Benzinerfahrer einlullen und langfristig dann doch zum E-Auto, natürlich von Tesla, bekehren? Immerhin, der kantige Cybertruck schreit ja geradezu »Make America Great Again«. Problem nur, für Normalmenschen nicht erschwinglich. Eine deutsche Drogeriemarktkette, die wegen der umstrittenen Positionen des Tech-Milliardärs keine Teslas mehr anschaffen will, steht damit allerdings eher alleine da. Stimmt schon, auch Firmen mit großen Fuhrparks wollen keine neuen Teslas mehr kaufen, Mietwagenanbieter zum Beispiel sie perspektivisch loswerden. Problem für sie ist aber eher der Wertverlust. Neue Teslas sind günstiger als vor ein paar Jahren, der Markt ist ziemlich gesättigt, das Gebrauchtangebot gewachsen. Es rechnet sich einfach nicht. Einen Markt gibt es allerdings, auf dem ein Musk-Unternehmen kurz vor dem Monopol steht, SpaceX.
What I'm going to go through to tonight is the overall sort of path to making life multiplanetary.
Mit SpaceX und dem Starship will Musk die Menschheit dauerhaft auf andere Planeten bringen, in Zukunft. Heute bringt die Dragon-Raumkapsel quasi routinemäßig Astronauten einfach nur zur ISS. Wirkt vergleichsweise simpel, aber die Konkurrenz von Boeing hinkt hinterher. Die Boeing-Raumkapsel hatte gerade bei ihrem ersten bemannten Flug zur ISS ziemliche Probleme. Ob und wann sie richtig funktioniert, großes Fragezeichen. Die Zusammenarbeit von NASA und russischer Roskosmos läuft aber vielleicht bald schon aus. Könnte also sein, dass die SpaceX Dragon in absehbarer Zeit, auf absehbare Zeit, die einzige Möglichkeit ist, Astronauten zur ISS zu bringen. Dabei dürften dann Elon Musks Ansichten keine größere Rolle spielen.
Sagt Reinhard Spiegelhauer. Und wir kommen noch mal zur taiwanesischen Chipfabrik, die in Sachsen entstehen soll. Heute Spatenstich in Dresden. Die Euphorie in der Politik ist groß. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. An der Börse auch?
Zeitweise zumindest waren Chipwerte ziemlich gefragt. Mittlerweile dreht es wieder etwas. Infineon-Aktien sind 0,4% im Minus. Auf den ersten Blick mag das ja nicht so recht zusammenpassen. Da werden Subventionen für eine Branche bezahlt, deren Produkte gebraucht werden, auch auf längere Sicht hin gebraucht werden. Hier an der Börse argumentiert man ein bisschen anders. Ohne Subventionen wäre es gar nicht zum Spatenstich gekommen. Und die Hoffnung ist einfach groß, dass mit der Fabrik der Standort an Attraktivität gewinnt, dass Fachkräfte in die Region kommen und dass das dann entsprechende Kreise zieht.
Um Subventionen und Wettbewerbsfähigkeit geht es ja auch bei den Zöllen auf chinesische E-Autos. Da gab es heute einen Zwischenstand in Brüssel. Gibt es darauf eine Börsenreaktion?
Von Mercedes-Benz einmal abgesehen, geben Autoaktien am Nachmittag nach. Sie sagen es ist nur ein Zwischenstand. Was man halt auch nicht vergessen darf, die Sache ist ziemlich kompliziert. Es gibt ja auch deutsche Hersteller wie BMW und VW, die zusammen mit chinesischen Partnern Autos bauen. Für sie gilt zwar ein ermäßigter Zollaufschlag, aber Aufschlag ist Aufschlag und die Gefahr ist einfach groß, dass die Stimmung in der Branche immer weiter aufgeheizt wird.
Was macht denn der DAX heute? Geht es weiter bergauf?
Am Anfang sah es so aus, mittlerweile dreht er ins Minus, steht bei 18.356 Punkten. Viele Anleger schauen bereits nach Amerika, nach Jackson Hole in den Bundesstaat Wyoming. Dort findet Ende der Woche das traditionelle Treffen der Notenbanker statt. Bei dem Treffen, da geht es um Geldpolitik und um künftige Strategien, also wichtige Themen für die Börse.
Und apropos Geldpolitik, die Inflation im Euroraum, die ist wieder leicht gestiegen auf 2,6%. Wie kam das an?
Das zeigt zumindest, dass es nach wie vor Herausforderungen gibt. Zwischen einzelnen Ländern gibt es sehr große Unterschiede. In Estland, in den Niederlanden, da gibt es Raten von je 3,5%. In Belgien sehen sie sogar noch höher. Ganz anders sieht es in Finnland, in Lettland oder in Irland aus. Da liegen die Raten deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums.
Und was macht der Euro heute?
Der wird mit einem Dollar 11,04 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,23 auf 2,25% und die Feinunze Gold zeitweise auf neuem Rekordhoch steht jetzt bei 2508,60 Dollar.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Hier folgt gleich Kultur heute mit Enne Seidel. Und ich sage danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Banner.